Rick Joyner hat ein Buch geschrieben. Ist Rick Joyner bekannt? Ein bekannter Name? Der hat ein Buch geschrieben, den letzten Aufruhr, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Und der hat ein Bild beschrieben von einer großen Armee von Christen. Die hatten alle ganz tolle Ausrüstung an. Die hatten Schwerter an ihre Seiten, hatten den Panzer der Gerechtigkeit, einen Gurt der Wahrheit. Ihr Lenden wurden gegürtet, die Schuhe waren da, ein Schild ist da. Und die marschierten, aber die waren alle sehr deprimierend. Die liefen alle so, so schlampig trugen sie den Schwert so im Dreck hinter sich her und den Schild war niedergeschlagen. Und jeder hatte so eine Dämon auf den Schulter. Die hätten mit absolut Leichtigkeit diesen Dämon zerschlagen können. Die hätten nur einfach mal mit dem Schild gusch und der wäre weg gewesen. Aber die haben es nicht getan. Aus irgendeinem Grund. Und dieser Grund war, they were deceived. Die waren verwirrt, betrogen, verführt. Was ist da ein gutes Wort auf Deutsch? Bitte?
Geblendet.
Geblendet ist auch ein gutes Wort. Die waren einfach verführt. Die waren irgendwie, hat der Feind sie so weit gebracht, er hat nur gesagt, kannst du nicht. Du bist nichts. Kannst eh nichts machen. Versuch es noch nicht einmal. Ist eh nur Quatsch, was da in der Bibel steht. Das funktioniert doch nicht. Und so sind sie daher geschlammt und hinter diesen Schar war der Feind selber in all seine Pracht, der Vater der Lüge. Voller Stolz trieb er diese Christen vor sich hin, wo er auch wollte. Der einzige Grund, warum diese Armee nicht aufstehen konnte, ist, dass sie die Lüge geglaubt haben, mehr als die Wahrheit. Und in diesem Bild, in dieser Vision, waren einige, die irgendwie ausgebrochen sind und den Berg der Wahrheit kletterten. Und da waren verschiedene Stufen. Der erste Stufe war die Errettung, die Erlösung. Das ist ganz klar. Ohne die Erlösung ist sowieso alles umsonst. Und dann ging es der Hoffnung und Glaube und die Liebe zueinander. Das Lieben, die bedingungslose Liebe war der höchste Stufe. Von da weg konnten sie diese Feinde endlich abschießen. Auf die untere Ebenen, der Feind schoss auch auf diesen Berg. Der versuchte, diese Christen, die kletterten, immer wieder runter zu schmeißen und immer wieder zu treffen mit diesen Pfeilen der Lüge, Pfeilen der Hass. Pfeilen der, was weiß ich, Ärger, Bitterkeit, das waren die Pfeile des Feindes. Und einige haben diese Pfeile genommen und haben die zurückgeschossen. Aber jedes Mal, wo sie zurückgeschossen haben mit diesen Pfeilen, die vom Feind kamen, wurde der Feind stärker. Es ist unmöglich, den Feind zu besiegen, wenn wir ihn beschießen mit seinen eigenen Pfeilen. Das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine von diesen Stufen, eine von den höheren Stufen war die Liebe zur Wahrheit. Wir müssen uns entscheiden, und das ist eine Entscheidung, die ich euch bitte, bald zu treffen, sofort, wenn es geht, dass wir die Wahrheit Gottes lieben, mehr als wir jede Lüge des Feindes lieben. Ich kann für dich beten heute. Cindy kann für dich beten. Oder die Leute in die Gemeinde können für dich beten heute. Und es kann sehr viel passieren. Wenn ich für Leute bete, spüre ich regelrecht, wie Kraft fließt. Es ist wie ein Strom. Und ich weiß, dass Gott vieles tut. Wenn du dich entschlossen hast, festzuhalten an deine Ablehnung, festzuhalten an deine Bitterkeit, festzuhalten an deine Ärger oder was es auch immer ist, dann ist die Wirkung dieses Gebet nur vorübergehend. Es kann sein, dass wir haben es so oft gehört. Leute waren total, völlig befreit oder völlig geheilt. Und es dauerte vielleicht 2 Wochen und dann befanden sie sich in demselben Loch wieder. Wer hat schon mal so eine Erfahrung gemacht? Amen. Amen. Das ist nicht unnormal, denn unser Feind lässt nicht so leicht locker. Aber wenn wir entscheiden, nein, ich werde die Bibel glauben über alle meine Umstände, dann haben wir uns entschlossen, die Wahrheit zu lieben. Diesen Entschluss ist ein Entschluss, der Disziplin braucht, weil es wird auf die Probe gestellt. Es ist genauso, wenn du sagst, ich proklamiere Gottes Wort Tag für Tag. Gut. Du kannst es proklamieren bis an Ende deiner Tage, aber wenn du es nicht glaubst, dann ist es nur eine Geplapper. Dann ist es eine Sache, die du umsonst machst. Aber wenn du dich entscheidest, ich werde die Wahrheit lieben, mehr als die Lüge. Wem wollen wir treu sein? Und Jesus natürlich. Klar. Ich will Jesus treu sein. Aber wenn du die Lüge glaubst und nicht sein Wort, wem bist du wirklich treu? Versteht ihr? Dann bist du der Feind treu. Und er liebt es, er sucht regelrecht, er sucht die Anbetung. Amen. Das ist das, was ihm zum Fall gebracht hat. Der suchte Gottes Anbetung und er sucht es immer noch. Und wenn er es zwingen muss, das ist das, was der Feind will. Das ist seine Strategie, es hat sich nie verändert und es wird sich nicht ändern. Also erwarte nicht, dass du irgendeinen Weg findest, der dir einen anderen Weg bereitet zum Sieg, außer die Liebe zur Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt ja nur Wahrheit und Lüge. Es gibt keine halbe Wahrheit. Könnt ihr das nachvollziehen? Es gibt keine halbe Wahrheit. Naja, das war nur ein bisschen gelogen. Ja, white lies. Es gibt keine halbe Wahrheit, es gibt keine weiße Lügen. Ja, vielleicht, wenn du sie so färbst, können sie weiß angemalt werden. Aber eine Lüge ist eine Lüge und Wahrheit ist Wahrheit. Es ist schwarz oder weiß. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir wollen Blöcke der Wahrheit bauen. Und wenn du dich entscheidest, die Wahrheit zu glauben, und die Wahrheit zu lieben, dann wirst du deine Probleme überwinden können. Und wenn wir heute für dich beten und du freigesetzt wirst, dann bleibst du auch frei. Wir haben genug Erfahrung in diesen Gebieten, dass ich bald keine Lust mehr habe, für Leute zu beten, die nicht bereit sind, diese Entscheidung zu treffen. Es ist eine Lüge des Feindes, wenn er dir sagt, oh, geh zu denen, der kann das. Oder geh zu denen. Oder wenn einer von den Großen mich nur berührt. Das ist auch eine Lüge des Feindes. Denke bitte nach, du bist eine von diesen voll ausgerüsteten Christen, die in diesem Armee sind. Die Frage ist nicht, bist du ausgerüstet? Die Frage ist, setzt du deine Ausrüstung ein? Bist du verblendet, dass du es nicht einsetzt? Oder bist du eine von denen, die auf diesen Berg klettern? Bist du dabei, raufzuklettern? Es ist ein Kampf, Leute. Es ist immer ein Kampf gewesen und es wird immer ein Kampf bleiben. Aber es ist ein Kampf, wo der Sieg garantiert ist. Und das sage ich euch, ich garantiere euch heute den Sieg. Ich garantiere euch heute den Sieg in Jesu Namen. Und ich lasse nicht zu, dass der Feind uns weiter belügt. Ich lasse es nicht zu. So viel ich dagegen tun kann, tue ich, dass wir heute mit Wahrheit bewaffnet sind. Wenn du deine Bibel dabei hast, ist es gut. Alles, was Wahrheit ist, werden wir in Gottes Wort widerspiegelt sehen. Alles, was ihr von mir hört oder irgendeinen anderen Lehrer, sei es Derek Prince, sei es irgendeinen anderen, sei es Joyce Meyer, sei es Rick Joyner, alles, was du von irgendjemandem hörst, der menschlich ist, Mann oder Frau, musst du prüfen anhand Gottes Wort. Jeder kann Fehler machen. Und ich tue mein Bestes, nichts zu sagen, was nicht auf der Bibel fundiert ist, aber jeder muss es prüfen. Und es ist mir so ernst, dass ich sage, prüfe lieber zweimal, wenn du eine Frage hast, und nimm es nicht nur hin, weil ich das sage. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst heute, dass du meinen Lippen salbst, meine Wörter, Vater, dass sie auch deine widerspiegeln. Und Vater, dass du jeden Einzelnen von uns hilfst, das auch richtig zu prüfen. Ich bitte dich, dass du uns offenen Herzen schenkst, Vater. Vater, nicht, dass wir vorurteilig richten, sondern dass wir wirklich mit hörenden Ohren und hörenden Herzen empfangen können von dir. Hilf uns dazu, Heiliger Geist. Du bist ja der Geist der Wahrheit und das ist ja dein Job. Und das ist deine Freude, uns in dieser Art und Weise zu helfen. Und ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Du bist so willkommen unter uns. Und wir wollen dir sagen, wir schätzen dich und lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal 1. Korinther aufschlagen, bitte. 1. Korinther 13. Also der Überschrift über diese Lehreinheit ist dein Wert in Gottes Augen. Und es geht, schaut auch die andere Seite an, Gottes Wert in unseren Augen. Aber lass uns mal anfangen mit unser Wert in seinen Augen. Aus 1. Korinther 13, das ist eine Beschreibung der Liebe, das weiß jeder. Das ist dieses Kapitel, wo die Liebe beschrieben ist, diese perfekte Liebe. Manche lesen das und sagen, unmöglich, vergiss es, kann nicht sein. Manche lesen das und erkennen, aha, das ist mehr als das, was ich kann. Aber die sagen nicht, dass es unmöglich ist. Sondern die sagen, Herr, wenn ich so lieben soll, dann brauche ich auf jeden Fall deine Hilfe. Das ist eine Beschreibung von Agape. Der Unterschied zwischen Agape-Liebe Gottes und menschliche Liebe ist, wenn du es dir so bildlich vorstellen kannst, menschliche Liebe ist rausgesandt, ist rausgeschickt mit einem Haken. Menschliche Liebe erwartet eine Antwort. Amen. Ich liebe dich und ich erwarte, dass du mich liebst. Ich versuche, deine Bedürfnisse für Liebe, Annahme und so zu erfüllen. Aber ich erwarte von dir, dass du auch meine Bedürfnisse stillst. Das ist menschliche Liebe. Aber göttliche Liebe ist geradeaus. Der hat keinen Haken. Der ist beständig, der ist immer da. Der hat keinen Haken. Der freut sich, wenn er eine Resonanz bekommt, aber es ist nicht abhängig davon. Ganz einfach der Unterschied. Lass uns das lesen ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ich nehme an, dass das Gleiche, was ich lese, auch dort oben erscheint. Gell? Schön. Nicht, dass irgendein Kinofilm läuft. Es ist interessant zu erkennen, dass diese Liebe Gottes nicht ohne Gefühl ist. Es kann verletzt werden. Es freut sich nicht an die Ungerechtigkeit. Es ist, wir können Gottes Liebe verletzen. Wir können sein Herz verletzen. Wir können es so machen, dass er sich nicht mehr an uns freuen kann, weil alles, was ungerecht ist, darüber freut er sich nicht. Aber er freut sich an der Wahrheit. Freut sich an der Wahrheit. Steht es wirklich so? Freut sich aber an der Wahrheit. Jesus sagte, ich bin der Weg der Wahrheit und das Leben. Er sagte in Johannes 17, Vater, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit ist übersetzt die Liebe zu Jesus. Amen. Also wenn wir die Wahrheit lieben, daran freut sich der Herr. Aber dennoch, egal ob er sich über uns freut oder nicht, und das ist einen Schlüssel, bitte haltet fest, ob er sich an uns freut oder nicht, liebt er uns dennoch. Versteht ihr? Diese Liebe, der gerade ausgeht, ist total unabhängig von dir. Du kannst so schlimm sein, wie du magst. Und wenn der Feind dich sagt, oh, du bist so schlimm, oder du sündigst und du fühlst dich so wertlos, und der Feind, der bekräftigt das natürlich, der sagt, ja, das stimmt, du bist wertlos. Kann nichts, wirst nichts, wirst nie was werden. Sagt er gerne, bestätigt er gerne. Du kannst immer sagen, ja, aber Gott liebt mich dennoch. Und du kannst ihm zerschlagen. Du kannst seine Lügen einfach zerschlagen und sagen, hey, es tut mir leid, auch wenn du recht hast, Satan. Der ist der Vater der Lüge. Seine ganze Arbeit ist, uns zu beschuldigen vor Gott. Das ist seine ganze Arbeit. Und er ist immer dabei, das zu tun. Und eigentlich hat er im Grunde genommen recht. Wenn er sagt, schau dir Dan an. Schau, was für ein miese Typ der ist. Schau mal, was er wieder gemacht hat. Schau mal, wie er seine Frau wieder angeschrien hat, angemotzt hat. Schau mal, wie er wieder unzufrieden ist. Eigentlich hat der Feind recht. Ja, ich bin so. Und was kann ich machen? Ich kann Buße tun. Ich kann Buße tun und ich kann sagen, Vater, bitte vergib mir. Ich bin wieder gefallen. Ich habe wieder dumme Sachen gemacht. Ich bin wieder in einem Loch. Vater, bitte vergib mir. Aber bevor ich zu diesem Punkt der Buße komme, ist diese Liebe für mich da. Nachdem ich diese Buße getan habe, ist diese Liebe für mich da. Unverändert. Es wird nicht stärker und es wird nicht schwächer. Die Liebe Gottes zu uns ist immer da. Egal, was deine Lebensumstände sind. Wenn du diese eine Baustein nimmst, dann bist du auf einem ganz guten Weg der Überwindung. Satan, du kannst nichts anhaben an mir, weil Jesus mich liebt. Er hat mich erkauft. Ich würde sagen, wenn du der erste Baustein ist natürlich die Erlösung. Wenn du erlöst bist, wenn du Jesus als dein Herr und Heiland angenommen hast, wenn deine Wiedergeburt klar ist, dann hast du schon überwunden. Dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um ganz zu überwinden. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann tu das jetzt. Sagt Jesus, komme du in meinem Herzen hinein. Ich brauche dich, Jesus. Ich nehme dich als mein Erlöser an, ganz persönlich. Und ich lade dich ein, dass du in meinem Herzen wohnst und dass du die Steuer meines Lebens übernimmst. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann tu das jetzt. Jetzt gerade, du brauchst kein Kerzenlicht, keine Orgelmusik, du brauchst nicht alle Augen zu und jetzt, oh ja, ich sehe diese Hand. Das kann auch so sein. Aber es kann auch so einfach sein, dass du jetzt sagst, Herr, das will ich jetzt sicherlegen, dass mein Leben dir gehört, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Komm und übernehme du mein Leben. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Halleluja. Als Gott alles erschuf, hat er es aus lauter Freude gemacht. Wisst ihr, es gibt eine Stelle in Hiob, wo eigentlich ist das eine Diskussion zwischen Gott und Hiob, oder Gott spricht zu Hiob und sagt: Hiob, wer bist du denn, dass du so mit mir redest? Warst du da, als ich die Erde geformt habe? Warst du da, als ich das trockene Land herbeigerufen habe? Warst du da? Und Hiob ist dann zerschmettert und sagt: Oh Gott, vergib mir. In Schutt und Asche. Ich hatte von dir gehört, aber jetzt sehe ich dich mit eigenen Augen und ich tue Buße. Aber was Gott sagt in diesen Diskussionen ist: Warst du da, als die Erzengel sangen, während ich die Erde schuf? Er malt diesen wunderbares Bild. Das war ein Bild der Schöpfung, der mir so beeindruckt hat. Das ist wie eine Symphonie. Diese himmlische Herrscher sangen mit perfekter Harmonie, während Gott diese Erde schuf. Eine wunderbare, wunderschöne Sache. Und er sagte: Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Und ich möchte auch dort anfangen, wenn ich betrachte, was Gott über uns denkt. Wir müssen es einfach kapieren, ein für alle Mal, dass es unerschütterlich in unseren Herzen Wohnung findet. Das ist schon bereits auf dein Herz geschrieben, diese Worte. Und du wirst Nachklang finden bei dir, wenn wir das lesen. 1. Mose. Aber wir können das Ganze lesen eigentlich. Gott sah, dass das Licht gut war. Er schied Licht vom Finsternis. Aber lass uns mal ab Vers 26 lesen. Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinen Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Gott schuf sie, Mann und Frau, in seinem Bilde. Das ist das einzige Geschöpf, die er geschaffen hat, in seinem Bilde, ihm ähnlich. Und er schuf sie Mann und Frau. Und als Mann und Frau gab er sie Herrschaft über die Erde. Als Mann und Frau. Er hat nicht die Männer die Herrschaft gegeben und die Frauen sind untertan und können nichts. Er hat nicht gesagt: Okay, Männer, ihr könnt über die Löwen herrschen, die Elefanten, und Frauen, ihr kriegt die Würmer. Hat er nicht getan. Gell? Neue Gedanke, gell? Für viele. Er hat gesagt, er hat sie geschaffen, Mann und Frau, und hat gesagt: Herrschet über meine Kreatur. Herrschet gemeinsam über meine Kreatur. Halleluja. Das ist noch eine Lehre. Könnt ihr übrigens hinten finden, das ist Vaterschaftsserie. Das sind 5 Lehreinheiten auf einen DVD. Und eine davon ist Gottes Ebenbild, Mann und Frau. Da ist dieses Thema weiter behandelt. Er hat sie geschaffen, wie er das wollte. Er hatte eine riesige Freude dran, eine Kreatur zu bilden, der ihm ähnlich war. Die einzige Kreatur, mit denen er Gemeinschaft haben könnte. Eine Kreatur, der die Fähigkeit hatte, ihm irgendwie einzuschätzen oder zu genießen oder wahrzunehmen. Gott ist so groß. Ich meine, wenn du ein Tier auf dem Felde siehst, hat er keine so echte Wahrnehmung von Gott, der freut sich, entweder hat er was zu fressen oder nicht. Aber einen Mensch, der kann Gott irgendwie spüren, diese überwältigende Schönheit ist eine Sache, die uns trifft. Und wir können Nachklang geben auf diese Ebene. Und wir sind die einzigen Kreaturen, die es können. Er hat uns so geschaffen in diesem Gleichbild, diesem Ebenbild. Und deswegen sind wir ihm so kostbar. Und der Art und Weise, wie er den Mensch schuf, ist ganz interessant. In dem zweiten Kapitel lesen wir, wie Gott das getan hat. Schauen wir mal, ob wir das finden. Das ist, der machte, das ist in Vers 7, Kapitel 2. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm die Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Liest man so schnell drüber. Aber wir müssen uns das ein bisschen vorstellen. Aus Erde, aus Ton. Das heißt, er hat so Wasser und Ton gemischt, der hat geformt und Gott sprach bei den anderen, der sagt, lass es so sein, Licht, okay, trockenes Land, okay, Bäume, okay, Vieh, ihr sollt da sein und so weiter und die ganzen Dinge des Meeres. Aber für den Menschen hat er sich Zeit genommen, hat er sich hingekniet, hat diesen Ton geformt, hat dieses wunderbare Leib geformt. Und dann ging er noch weiter runter, beugte sich noch weiter und blies sein Odem in den Nasen, in den Mund von diesen Tonfigur ein und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Gott hat sich bemüht, auf eine ganz andere Art und Weise, um uns zu schaffen. Der hat sich gebeugt, um uns zu erschaffen. Der hat mit uns gearbeitet, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das widerspiegelt seine Liebe, seine Wertschätzung zu uns Menschen, dass er sich diese Mühe gemacht hat, ist eine absolute unerklärliche Wunder, dass er in uns sein Odem eingeblasen hat. Der hat in jeden Menschen irgendetwas hineingehaucht, der aus ihm kommt. Und das ist ihm so kostbar, dass er dem immer nachgeht. Dann ist es wieder verständlich, wo er sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt. Dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf der jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Der jagt nach diesen Hauch seines Geistes. Dieses Göttliches, was in jedem Menschen da ist. Das jagt er nach. Und seine Liebe ist immer da, immer offen und immer suchend und erwartend auf eine Resonanz. Der sucht immer diese Resonanz von den Menschen. Und diese Resonanz fängt an, wo der Mensch sagt, ich liebe die Wahrheit. Ich liebe den Herrn, ich suche den Herrn. Lass uns mal Psalm 139 aufschlagen. Das ist ein Psalm Davids, aber das ist ein Psalm, der gilt für jede menschliche Kreatur. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keine da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Gott kennt uns so gut. Es ist nichts an uns, um uns oder in uns, das ihm verborgen bleibt. Er kennt jede Gedanke, er kennt jedes Wort und er kennt alles, was dahinter steckt. Er weiß ganz genau, wenn du heuchelst. Er weiß ganz genau, wenn du eine Halblüge erzählst. Er weiß ganz genau, was du meinst. Er weiß, was deine Motive sind. Er weiß es ganz, ganz genau. Das ist für manchen ein Segen und für manchen eine Drohung. Aber ich sage dir, es ist ein Segen, dass du nicht verstecken kannst, auch wenn du wolltest, auch wenn du fliehen würdest, auch wenn du sagen würdest, na, ich renn weg, so weit ich kann. Es wäre nie weit genug, denn er ist immer noch bei dir. Denn sein Reich ist, es wohnt in dir, also wo du hingehst, da ist auch Gottes Königreich, da kannst du nichts mehr dafür. Sobald du wieder geboren bist, trägst du Gottes Reich in dir. Halleluja. Wir müssen das verstehen. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Nicht nur als Drohung, sondern als Tatsache. Das ist ein Baustein der Wahrheit. Die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Denn wer der Sohn frei macht, der ist absolut frei. Und der Sohn ist der Weg der Wahrheit und des Lebens. Und der Wahrheit ist Gottes Wort, der uns heiligt. Also wir bauen Stein auf Stein, merkt ihr das? Das sind Bausteine für dich, wo du sagst, auf diesem Stein, auf diese Steine kann man bauen. Ist das Schwäbisch Hall oder sowas? Auf diese Steine kann man ewig bauen. Das ist ein Fundament, der nie kaputt geht. Es wird nie verdorben, weil es eine ewige Wahrheit ist, der unveränderlich ist. Und nur darauf haben wir Hoffnung zu stehen. Du kannst nicht stehen auf deine eigenen Theorien. Du kannst nicht stehen auf eine Philosophie dieser Welt. Du kannst nur stehen und bestehen und stehen bleiben auf Gottes Wort, auf diese Wahrheiten. Wenn Gott mich absolut kennt und wenn seine Liebe unveränderlich ist, wenn er alle Motivationen meines Herzens kennt, nichts ist vor ihm verborgen und er nimmt mich an, er liebt mich mit einer unveränderlichen Liebe, wo bleibt es dann Raum für Ablehnung? Wo bleibt Raum für Depression? Wo bleibt Raum für diese Anklage des Feindes? Wo landen sie? Wo sollen sie landen? In wessen Herzen sollen sie noch Wurzel schlagen können? Wo bleibt Bitterkeit? Wo bleibt Ärgernisse? Wenn die Liebe Gottes das alles nicht mal, der führt kein Buch über das Böse. Der erduldet alles, der vergibt alles. Auch wenn er sich nicht freut, vergibt er. Auch wenn er verletzt ist, vergibt er. Mit diesen zwei Paar Steine alleine haben wir ausreichende Fundamente, den Teufel ein für alle Mal zu zerschlagen, rauszuschmeißen. Die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, die Wahrheit zu lieben. Bist du bereit, diese Entscheidung zu treffen? Es kostet dich was. Es kostet dich deine Rechtfertigung. Es kostet dich dein Recht, dich den anderen zu beschuldigen. Es kostet dich das Recht, dich zu verärgern. Es kostet dich das Recht, bitter zu bleiben. Es kostet dich diese Rechte. Die hast du nicht mehr, weil die Liebe Gottes das nicht macht. So müssen wir es auch nicht. Wir sind neue Kreaturen geworden. Das Alte ist vergangen. Wir sind neue Kreaturen und dürfen uns auf eine neue Ebene bewegen. Wir haben einen Vorrecht, uns anders entscheiden zu können. Ich sage das nicht, als ob es irgendwie mit Leichtigkeit ginge. Es ist eine Entscheidung, die etwas Disziplin braucht, die ziemlich viel Disziplin braucht. Weil menschlich gesehen, wir sind dazu geneigt, menschlich zu reagieren. Wenn jemand mich wehtut, in erster Linie brauche ich erstmal Zeit, bis ich das verarbeite, bis ich über meinen Schmerz komme. Und ihm zu vergeben, dauert vielleicht auch seine Zeit. Dass ich das vergesse, dauert vielleicht mein ganzes Leben. Je nachdem, wie schwerwiegend diese Sache gegen mich gewesen ist. Und wir leiden echte Schmerzen. Wir leiden echten Missbrauch und ungerechte Handlungen. Wir werden wirklich verfolgt, wir werden wirklich verwundet und wir leiden wirklich unter Probleme, die Schmerzen. Ich möchte nicht leicht rübergehen über solche Dinge. Die sind echt und die sind manchmal sehr schwer. Aber eines, was ich weiß, ist, dass wenn wir uns entschließen, die Wahrheit zu lieben, dann stellen wir unsere Situationen unter Gottes Wort. Das ist eine Unterordnung, den Gott uns sagt, einen Segen erlaubt in unserem Leben. Aber die Entscheidung muss gefallen werden, muss gemacht werden. Oder die Entscheidung muss fallen, sagt man das so auf Deutsch? Und ohne dass wir diese Entscheidung machen, können wir toben, wie wir wollen. Haben wir vielleicht heute ein bisschen Überwindung und morgen sind wir wieder im Loch. Es ist eine beständige Sache, die wir suchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es lange wirklich satt, Kirche zu spielen und zu machen, als ob. Gott hat keine Interesse dran und ich eigentlich auch nicht. Und ich denke, ihr habt auch keine Lust. Was wir wollen, ist was Echtes und was Beständiges. Amen. Und das bedarf eine beständige Entscheidung, eine Lebensentscheidung. Und wenn ihr das treffen könnt heute, dann sind wir auf den Überwindungspfad. Dann klettern wir auf den Berg. Wenn wir uns entscheiden, die Wahrheit zu lieben, koste es, was es wolle, egal wie meine Situation aussieht, dann bin ich bewaffnet. Jesus hat den Teufel auf eine Art und Weise überwunden. Der hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben. Auch wenn der Teufel ihm erwidert hatte, ja, aber es steht auch geschrieben, war Jesus so klug und kannte seinen Vater und das Wort so gut, dass er sagt, na, das ist ein Missbrauch der Schrift. Es sagt, du sollst deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Und dann hat er ihn wieder überwunden und wieder mit Gottes Wort. Die Liebe zur Wahrheit. Kannst du dir vorstellen, ich denke, wir werden uns das nie vorstellen können. Wir werden nie vorstellen können, was es bedeutet, dass der Feind, wenn der Feind zu dir kommen würde und sagt, hier sind die ganzen Reichtümer der Erde. Alles. Du kannst 10 Mercedes fahren, wenn du willst. Du kannst Macht haben über alle Leute dieser Welt. Alles gebe ich dir. Und er hatte das Recht, es zu geben. Und er legt es Jesus zu Füße und sagt, alles, was du machen musst, ist mich anbeten. Hätten wir das widerstehen können? Ich bin froh, dass wir nicht so auf diese Probe gestellt werden. Aber Jesus wusste, dass es mehr gibt. Er wusste, dass es ein ewiges Reich gibt. Und er hat dann die richtige Entscheidung getroffen. Das ist die Entscheidung, die wir treffen. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann hat es eine echte, tiefe Bedeutung. Es hat eine Bedeutung, dass wir auf unsere Situationen reagieren müssen, wie die Bibel uns sagt. Das heißt, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo wir vielleicht missbraucht sind, dass wir vergeben müssen. Wenn wir uns ärgern, dann heißt es, die Sonne soll nicht untergehen auf deine Ärger. Es sagt, du kannst dich ärgern und nicht sündigen. Also es gibt manchmal Dinge, da kannst du dich richtig ärgern. Lass die Sau raus und ärgere dich mal richtig. Aber sündige nicht. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, lass dein Ärger dein Leben nicht formen. Lass diese Ärger dein Leben nicht beherrschen. Nimm es in der Hand, nimm diese Gedanken gefangen und mache sie gehorsam zu Jesus. Und sag, okay, Herr, ich lege jetzt diese Ärgernis weg. Ich vergebe und ich lege diese Bitterkeit weg. Ich lege diese Ärgernis weg. Ich lege jeden Groll weg. Das sind die Dinge, die uns dazu treiben, in ein Loch zu fallen. Weil wir fangen an, diese Dinge mehr Wert zu geben, als wir Gottes Wort Wert geben. Und wir meinen, uns rechtfertigen zu können, weil es so schwer ist, weil es so und so ist. Wir haben immer eine Rechtfertigung. Aber diese Rechtfertigungen, wie werden wir sie bewerten gegen Gottes Wort? Solange die Rechtfertigungen uns beherrschen, dann haben die einen höheren Stellenwert in unserem Leben als Gottes Wort. Habe ich die Entscheidung getroffen, die Wahrheit zu lieben, dann bin ich quasi gezwungen, kann man das so sagen, dass die Waage wieder in diese Richtung geht, dass das Wort der Wahrheit einen höheren Stellenwert bekommt als meine Rechtfertigungen. Oder als die Lüge des Feindes. Es ist nicht immer der Feind, der alles macht. Ich meine, manchmal haben wir wirklich Gründe, uns zu ärgern. Aber dennoch sind wir herausgefordert von Gott, sein Wort mehr zu lieben und demnach zu reagieren. Und das ist dann die Überwindung. Das Gleiche gilt mit einer Depression. Es ist nicht nur diese Ärgernisse, die wir alltäglich behandeln müssen. Das ist die leichte Seite, das ist das Einfache. Schwerwiegende sind die Sachen wie Depressionen. Das sind Sachen wie Dinge, wo wir nicht mehr die Sache unter Kontrolle haben. Wo eine dämonische Macht mitspielt. Dann müssen wir das Wort so weit lieben, dass wir sagen, nein, ich weiß, was Gottes Wort sagt. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Satan, ich weiß, dass du kein Recht hast auf mir, weil Jesus zum Fluch geworden ist, auf das ich das Segen Abraham bekomme und noch dazu den Heiligen Geist, zum Beispiel. Wenn Jesus zum Fluch wurde, dann kann ich frei werden von dem Fluch. Kann ich den Fluch ablegen? Ich liebe die Wahrheit. Mehr als die Lüge. Und wenn meine Vorfahren missgebaut haben, spreche ich mich immer noch frei von diesem Fluch. Und ich kann Buße tun, so wie mir der Heilige Geist Licht gibt über eine Situation, kann ich Buße tun, kann ich das Ding aus dem Welt räumen. Genauso mit jeder Depression. Was ist Depression? Das ist eine dämonische Macht und der macht dich deprimiert. Der entwertet dich. Aber wenn du die Wahrheit liebst, dann weißt du, dass das nicht Gottes Wort entspricht. Sobald ich das weiß, hier, habe ich überwunden. Wenn ich das 100 Mal am Tag sagen muss am Anfang, nein, ich weiß, Gott hat mich lieb. Jedes Mal, wo diese dunkle Wolke versucht, über mir zu kommen, dass ich sage, nein, ich weiß, Gott hat mich lieb. Der hat einen Plan für mein Leben und ich komme raus. Satan, du hast keine Macht mehr über mir. Wenn das Tage, Wochen, Monate dauert, wir lassen nicht los. Warum lassen wir nicht los? Weil wir wissen, was die Wahrheit sagt. Wir wissen, was Gott sagt. Wenn ich das einen Tag mache und sage, naja, hat nicht geklappt, dann ist das, diesem Bild war schrecklich, was Rick Joyner gehabt hat. Ich gehe nicht in Detail, aber das, was der Feind benutzt, um uns gefangen zu halten, ist nicht schön. Aber Tatsache ist, einmal mit dem Schwert und der ist hin. Wir müssen nur so weit kommen, dass wir wissen, dass wir unser Schwert in der Hand nehmen können und es gebrauchen können und uns nicht außer Gefecht nehmen lassen durch seine Lügen. Das ist alles, was er hat. Er hat nur Lüge. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Lass uns mal Johannes 16 aufschlagen. Johannes 16 und ich lese 26 und 27. An jenem Tag, sagt Jesus, werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater selber hat uns lieb, nicht nur Jesus, sondern auch der Vater im Himmel. Er selbst hat uns lieb. Ist das gute Nachricht? Halleluja. Römer 5. Und ich lese Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Es kann nicht klarer sein. Der hat uns so dermaßen lieb, dass auch als wir noch Sünder waren, hat er seinen Sohn für uns gegeben. Wie viel mehr will er uns jetzt nicht alles geben mit seinem Sohn zusammen? Als er Jesus für uns gegeben hat, dann sagt der Schrift, wie viel mehr würde er jetzt nicht alles schenken? Alles, was wir brauchen. Noch eine Schriftstelle in Epheser 1. Ziemlich große Schriftstelle. In Johannes 15, 16 sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Auf dass ihr Frucht trägt und eure Frucht bleibe. Er hat uns erwählt, jeden einzelnen von uns, ohne Ausnahme. Ob wir uns gut fühlen oder nicht gut fühlen, er hat uns erwählt. Und in Epheser 1 ist eine Beschreibung von uns als Christen, der einmalig. Ich lese ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. der hat uns erwählt, bevor der Welt überhaupt da war. Der hat jeden Einzelnen von uns gekannt. Der hat einen Plan für uns gehabt. Wir haben gelesen, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben und hat jeden einzelnen Tag aufgeschrieben. Der hat sich so viel Mühe gemacht, wir können uns gar nicht vorstellen, wie er das überhaupt hätte machen können. Aber der hat für jeden Einzelnen von uns jeden Tag aufgeschrieben. Er hat gewusst, dass wir heute, jetzt gerade hier in diesem Raum zusammensitzen würden und dass du diese Worte hören würdest. Hat er gewusst und er hat dir hierher gesandt, auf dass es auch so ist. Preis dem Herrn. So lieb hat er uns, so viel Mühe macht er sich um uns. In seine Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Christus Jesus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In seine Liebe hat er uns vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, er wollte das. Er hat Freude daran, dass er das getan hat. Er hat es nicht so pauschal gemacht. Naja, die können es eh nix, dann muss ich es doch wohl für sie machen. Nee, der Wohlgefallen seines Willens, Wohlgefallen. Verstehst du, was Wohlgefallen ist? Das ist eine echte Freude. Du hast Freude dran. Aus dem Wohlgefallen meines Willens mache ich meinen Kindern ein Weihnachtsgeschenk. Und ich habe eine riesige Freude dran. Und wenn sie das aufmachen, ist meine Freude vollkommen. Und die freuen sich. Und Wohlgefallen seines Willens. In seine Liebe hat er uns vorherbestimmt. Mit bewusster Planung und aktiver Liebe. Halleluja. Wer kann unter solchen Umständen noch an Ablehnung denken? Ablehnung? Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Mit so einem Vater? Ich abgelehnt? Vergiss es, Satan. Geh weg von mir. Du machst dich lächerlich. Ich bin nicht abgelehnt. Ich bin geliebt. Aus der Wohlgefallen seines Willens. Aus seiner Liebe hat er mich vorherbestimmt. Hallo? Was willst du denn noch hier? Geh doch weg. Pfui. Halleluja. Ach, das ist so gut. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. Der hat uns begnadet, der hat uns alles vergeben. Eine Begnadigung, weißt du, was eine Begnadigung ist? Das ist eine völlige Freisprechung von allen Schuld. Völlige Freisprechung. Da steht nichts mehr gegen dich in irgendeinem Buch, irgendwo in der ganzen Universum. Nicht in dieser Zeitalter und nicht in der Ewigkeit. Du bist begnadet. Keine Beschuldigungen mehr. Keinen Anklagen mehr. Der Feind hat eigentlich überhaupt keine Macht über mir. Wenn das so stimmt, die Liebe zur Wahrheit. Wen brauchst du denn noch, außer diese Worte in der Schrift, dir diese Wahrheiten zu sagen? Machst du die Entscheidung, die Wahrheit zu lieben? Es ist alles da. Ein Fundament, der unerschütterlich ist, unveränderlich, absolut fest in alle Ewigkeit. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach der Reichtum seiner Gnade, der uns reichlich hat widerfahren lassen in alle Weisheit und Klugheit. Das klingt wie fast wie diese, was wir bei den Opfern gehört haben, oder? Klingt fast genauso. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Der uns reichlich hat widerfahren lassen in alle Weisheit und Klugheit. Gott, Weisheit und Klugheit, der hat sich Gedanken gemacht. Der hat eine weise und kluge Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich gieße aus meine Gnade, bis sie es nicht mehr überhaupt empfangen können. Bis es überfließt, das mache ich, weil dies sind meine geliebten Kinder, die ich auserwählt habe, aus der Wohlgefallen meines Willens, weil ich Freude gehabt habe, aus meiner Liebe habe ich das getan. Und nicht, weil mir irgendeine komische Gedanke plötzlich eingefallen war, sondern Klugheit, Weisheit, durchdacht, on purpose, sagen wir auf Englisch. Also das wollte er machen und er hat es bewusst getan. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, die er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihm auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Alles, es ist so klar, Erben, wir sind Erben von alles, was er hat. Wir sind Erben mit Christus und alles gehört uns. Es ist eigentlich kein Wunder, dass der Feind sich so viel bemüht, um uns runterzukriegen. Weil wir sind ein Volk, wir sind Leute, die eigentlich alle Autorität haben auf dieser Erde. Wir sind die Menschen, die bestimmen, wo und wie es hier lang geht. Wir regieren mit Christus Jesus jetzt und in den himmlischen Bereichen. Es ist kein Wunder, dass der Feind so viel Mühe macht. Aber anhand dieser Wahrheiten, wir müssen es doch nicht annehmen. Wir dürfen anders entscheiden als diese Welt. Wir dürfen anders sein als diese Welt. Und wir müssen es nicht erdulden, dass er seine Spiele mit uns spielt, wie er mit Leuten in dieser Welt spielt. Wir müssen es nicht dulden. Aber wir müssen uns entscheiden, seine Wahrheit zu lieben, über die Umstände unseres Lebens. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen uns entscheiden, seine Wahrheit zu lieben, mehr als die Umstände unseres Lebens, mehr als die Anschuldigungen des Feindes. Wir müssen lernen, was die Wahrheit ist, und wir müssen uns daran halten, koste es, was es wolle. Das Einzige, was es uns jemals kostet, und das ist vielleicht, manche würden sagen, nein, das ist zu einfach. Aber ich behaupte, wenn man das alles auf seine niedrigsten Ebene reduzieren, das Einzige, was es uns kostet, die Wahrheit mehr zu lieben als unsere Umstände, als die Lügen des Feindes, ist unser Stolz. Das ist alles. Dass wir einfach sagen, Herr, ich beuge mich. Das ist alles, was es kostet. Und es scheint so eine große Sache zu sein. Aber das, was es so eine große Sache macht, sind die Lügen des Teufels. Er sagt, oh, wenn du das tust, oh, dann wirst du missbraucht noch mehr, dann wird es noch schlimmer. Oh, dann bist du ja nichts, dann werden die dir wie ein Wurm behandeln. Das sind die Sachen, die er sagt. Aber was Gott sagt, ist ganz anders. Er sagt, wenn du dich demütigst unter meine mächtige Hand, werde ich dich erhöhen zur rechten Zeit. Amen. Er sagt, den Demütigen bin ich gnädig, den Stolzen widerstehe ich. Also hast du nur Widerstand in deinem Leben? Was könnte wohl der Grund sein? Den Stolzen widerstehe ich, sagt der Herr. Und wenn der Herr dich widersteht, dann bist du widerstanden. Geben wir unser Stolz auf, demütigen wir uns unter seine Wahrheit und es geht, dann überwinden wir. Sonst bleiben wir im Kampf. Ich meine, im Kampf bleiben wir wahrscheinlich eh, aber wir überwinden die Dinge nicht. Dann bleiben wir mit unserem Ablehnungsgefühl. Dann bleiben wir in unseren Depressionen. Dann bleiben wir dort, wo wir nur, oh arme mich. Aber wenn wir das annehmen und wahrnehmen, dann können wir überwinden. Stück für Stück, Tag für Tag, beständig. Nicht nur heute und morgen wieder runter. Und das ist diesen Zyklus, den wir brechen müssen. Weil das passiert immer wieder und das passiert so schnell. Halleluja. In Epheser 1 werden wir beschrieben auf eine Art und Weise, das erstaunlich ist. Ich lese diesen Gebet von Paulus ab Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eure in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn, und das ist auch mein Gebet für uns heute, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sehen Jesus hoch erhaben, über alle Mächte, über alle Gewalten, für alle Zeiten, nicht nur in dieser Zeitalter, sondern in allen Zeiten. Und wir sind genannt sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir, sein Leib, jeden Einzelnen von uns, ist von Gott so gesehen als die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jeder einzelne Christ ist unmittelbar mit Jesus vereint. Amen. Jeden einzelnen Christen ist betrachtet aus Gottes Sicht als die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In Johannes 12, 14 heißt, Jesus sagt, er sagt, die an mich glauben, die werden die Werke tun, die ich getan habe, und größere Werke werden sie tun, denn ich gehe zum Vater. Das sagte er zu jedem einzelnen Christen. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Siehst du, wie Gott dich sieht? Auf diese Steine, auf diese Wahrheiten. Was kann der Feind uns anhaben? Gott sieht mich als die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich bin mit Jesus unmittelbar vereint. Er hat den Namen über alle Namen, über alle Mächte, über alle Autoritäten. Er ist gesetzt im Himmel als der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und ich gehöre zu ihm. Ich persönlich und du persönlich, du gehörst zu ihm. Unzertrennbar in alle Ewigkeit, denn er sagte, ich werde dich nie verlassen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich verlasse dich nie. Ich in dir und du in mir. Wir zusammen sind eine Mehrheit, egal wo wir sind. Halleluja. Das sind Wahrheiten, die ich liebe, mehr als die Umstände meines Lebens. Das sind die Wahrheiten, die mich immer wieder erlauben zu überwinden. Und jeder meint, naja, Dan, tolle Familie, keine Probleme. Aber ich sage euch, ich brauche diese Steine, und zwar täglich. Ich brauche diese Gewissheit, Tag für Tag. Das sind die einzigen Grundlagen, die wir haben, auf der wir bauen und durch denen wir überwinden. weil wir lieben die Wahrheit mehr als die Umstände, mehr als die Lügen des Feindes, mehr als die Geflüster, die er uns immer wieder futtert. Mehr als meine eigenen Emotionen und mehr als meinen eigenen Herzen. Denn ich weiß, mein eigenes Herz ist betrügerisch. Ich vertraue Gottes Wort über meinen eigenen Herzen. Und das müssen wir.